Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Du hast doch sonst immer noch so ein Zitat. Du bringst doch an dieser Stelle eigentlich immer irgendeinen Aphorismus. Ja, du in Mainz bist du mir auf die Eier gegangen mit, was war da, Hein Schenk? Nee, was hast du in Mainz nochmal?
Hans-Dieter Hüsch.
Ja, okay, das... Nein!
Also ich meine...
Nein.
Aber ist Hein Schenk noch bekannt?
Ja, sehen Sie. Und mein Hirn läuft nicht mehr so ganz rund. Ich hatte zwei Sachen durcheinander gefunden, weil ich in Mainz festgestellt, kannst du einmal nach vorne gucken? Weil ich in Mainz festgestellt habe, dass der Kollege Mann so ein bisschen die Frisur von Hein Schenk aufträgt. Nein? Bin ich da alleine mit dieser Meinung? Ich werde gecancelt!
Ich hab wenigstens noch eine Frisur.
So, also, wir starten. Viel Vergnügen.
Ja, wir freuen uns wie Bolle.
Bis gleich.
Hallo Oberhausen. Hallo Ebert Barth. Hier ist Grundlos gute Laune. Der einzige Podcast mit verbalem Sondervermögen. Die Themen heute: Wenn Erben sterben, wer sitzt dann am Erbschaftssteuer? Und die Frage: Ist Daniel Günther der deutsche Nicolas Maduro und wann holt ihn der Trump? Und hier sind die beiden Tennispartner von Kai Wegner, Tobias Mann und Philipp Simon.
Hallo Oberhausen!
Guten Abend!
Hallo Ebert Barth! Ach, was für eine Freude!
Es ist Sonntagabend, 19 Uhr in Oberhausen. Wir haben uns versammelt zum Gottesdienst. Ich bin froh, dass du da bist, Tobi.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist, Philipp. Wirklich. Warst du schon mal in Oberhausen? Hast du schon mal gespielt?
Ja, ich habe hier schon gespielt. Du doch auch.
Ich habe auch kürzlich erst gespielt in Oberhausen. Und es ist so ein schönes Theater. Ich meine, die Hörerinnen und Hörer hören das jetzt leider nur und sehen es nicht. Weil es ist wirklich wunderbar. Und das Allerschönste ist natürlich unser fantastisches Publikum heute Abend hier in Oberhausen.
Also, nein. Also, dass Sie auf solche Schleimereien direkt schon zu Anfang, also, ich habe tatsächlich gelesen, Oberhausen ist komplett pleite.
Ist das so?
Ja.
Das heißt, hier wird Geld nicht geraubt, sondern in die Sparkasse zurückgetragen.
Ich sag mal so, andersrum gesprochen, die Chancen sind sehr gering, dass Trump hier einmarschiert. Ja. Oberhausen ist jetzt
das Grönland von Nordrhein-Westfalen.
Ja. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal direkt rüber ins Primaten-Ping-Pong.
Bitte gerne.
Primaten-Ping-Pong. Und ich frage mich eigentlich, wir haben jetzt den 18. Januar, darf man noch ein gutes neues Jahr wünschen?
Das ist eine große Diskussion, was sagen Sie?
Dann wünschen wir Ihnen ein gutes und gesundes neues Jahr.
Ja.
Ich wünsche dir auch eins.
Ja.
Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, wie man so reinkommt ins neue Jahr. Man erwartet immer zu viel von Silvester.
Du erwartest noch was von Silvester in deinem Alter?
Ja.
Was hast du denn von Silvester erwartet?
Ich habe erwartet, dass irgendwelche Erkenntnisse auf einmal auftauchen, die
Silvester?
Ja, an Silvester.
An dem Abend, nachdem nur 4 Kilo Fondue in dich reingedödelt hast und das Ganze mit 3 Schnäpsen, da erwartest du noch Erkenntnisse?
Wir haben Raclette gemacht, also insofern hast du recht.
Raclette, natürlich.
Ja. Das ist, also die einzige Erkenntnis ist jedes Jahr aufs Neue wieder, dass die Wohnung irgendwie tagelang stinkt, wenn du Raclette gegessen
hast. Dann müsstet ihr die Böller mal draußen zünden.
Ja. Na, aber lass uns doch mal ernst werden. Also
ja.
Natürlich,
warum?
Denkt man immer über das nächste Jahr nach, über das kommende Jahr. Und je älter ich werde, vielleicht liegt das aber auch an den Umständen, an den allgemeinen, denkt man jedes Mal, das nächste Jahr wird irgendwie besser. Und man ist dann so verzweifelt auf der Suche auch nach guten Nachrichten. Und dieses Jahr ging es ja relativ schnell in den Nachrichten abwärts. Aber ich habe eine gute Nachricht gefunden und dann erst festgestellt, es ist gar keine gute Nachricht. Und zwar Thema Bieber.
Bieber?
Ja.
Justin?
Nein. Sondern ich weiß nicht, wie die heißen, vielleicht heißt auch einer Justin, aber kennen Sie sich mit Biebern aus? Hat man in Oberhausen Bieber? Ja, Sie gucken, das ist wirklich so. Ich habe das jetzt selber nicht gewusst, aber der Süddeutschen Zeitung durfte ich heute entnehmen, dass der Biber wieder massiv zurückgekommen ist, nachdem er fast ausgerottet war. Man hat ihn wieder angesiedelt. Der Biber freut sich eines zahlreichen Lebens hier in Deutschland, aber ist auch nicht gut, weil sich jetzt vor allem Landwirte beschweren, dass die Flächen zu nass werden.
Und weißt du, wer schuld ist, dass der Biber zurück ist? Hm? Habeck.
Wieso? Du hast nicht ganz unrecht. Also es ist von Umweltschützern ist der Biber
wieder... Weil es fing an, erst haben sie die Kröten über die Straße getragen und dann den Biber mit der Flasche aufgezogen.
So ähnlich war es. Es ist ehrlich? Wirklich so, dass Biber hier angesiedelt worden sind, hoch aufgepäppelt worden sind und wir haben, Achtung, kein Witz, sogar mal Biber exportiert. Wir waren Biber...
Als Pelz?
Nein. Lebende Biber auch in
anderen... Wir haben lebende Biber verschickt?
Ja.
Per DHL oder
ja, was? In so einer Röhre. Es gab Biberröhren.
Wohin haben wir die geschickt?
In Länder, in denen es auch nicht viele Biber gibt. Aber es ist wie im Export allgemein, der ist zusammengebrochen, weil die Länder jetzt selber Biber haben. Das heißt also, Biber werden wieder heimisch produziert.
Ja.
Das heißt, wir bleiben auf unseren Exportbibern sitzen.
So, und ich finde mich im Prinzip eine sehr treffende Beschreibung der aktuellen Situation in Deutschland. Ja.
Da
keiner will unsere Biber.
Ja.
Ja.
Da würde ich gerne mal Frau Reiche, Katharina Reiche zu hören. Ja.
Wo wir gerade über die... Sind die auch so viel krank?
Die Biber?
Ja. Weil der Friedrich Merz hat sich doch jetzt die Tage beschwert, dass die Deutschen immer so 3 Wochen sind die im Jahr krank, die faulen Schweine.
Hast du recht. Und der Biber meldet sich ja immer per Telefon krank. Das ist ja auch ein großes, großes Problem, was ich gehört habe. Was ist das mit Merz, dass er immer wieder sagt, wir wären faule Schweine?
Na, nicht ihr, du. Ich berufe mich da immer auf meine halbe niederländische Staatsangehörigkeit. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Ich weiß, kommt so mittel an, aber für mich fühlt es sich cool an. Nein, aber er hat doch jetzt wieder auf irgendeine Arbeitgeber-Dinge, weiß ich nicht, ob sie vorher wieder ein bisschen Speck und Schnaps gegeben haben, aber er hat gesagt, Deutschen sind zu viel krank.
Und wir müssen einfach mehr ranklotzen. Er hat also fast wortgleich das gesagt, was er gesagt hat, was er schon mal gesagt hat, dass das einfach nicht so weitergeht.
Ja, ja, und da finde ich zum Beispiel leuchtendes Beispiel für jemanden, der die ganze Zeit durcharbeitet, Kai Wegner. Der spielt selbst während der größten Katastrophe noch Tennis. Immer Power.
Ja, der hat einfach sehr viel Energie dabei.
Das haben Sie mitbekommen, oder? In Berlin war Stromausfall und Kai Wegner war Tennis spielen, um den Kopf frei zu kriegen. Findest du das okay?
Also ich wundere mich immer ein wenig, wie Menschen, die derart in der Öffentlichkeit stehen, dann da vielleicht so ein bisschen eine mangelnde Sensibilität haben, was in einem gewissen Moment angezeigt ist und was nicht. Und ich glaube, in kurzen Hosen mit Bällen in der Tasche auf dem Platz zu stehen, war in dem Moment vielleicht nicht so ganz öffentlichkeitswirksam. Da haben sich vielleicht, ja, ich... Die Frage ist natürlich, solange Kai Wegner kein ausgebildeter Elektriker ist, der vermutlich selber im Schacht noch etwas hätte zusammenlöten können, weiß ich nicht so genau, ob er viel hätte machen können.
Aber glaubst du, dass er jetzt gehen muss? Deswegen?
Der wird doch jetzt Profi-Tennisspieler. Der ist doch bei den Berlin Open jetzt dabei.
Ich finde, Franziska Giffey ist während der Nummer sehr gut weggekommen.
Hat die mit ihm gespielt?
Nee. Nein, aber die war ja da auch involviert und die hat Katastrophe richtig gut gemanagt.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, man will natürlich auch immer wieder so ein bisschen die Bilder vom Politiker, der in Verantwortung ist, der dann so mit Gummistiefeln im Krisengebiet steht. Nur ich weiß nicht, ob jetzt Gummistiefel bei einem Stromausfall die richtige Kleiderwahl gewesen wären. Aber nein, jetzt ganz im Ernst, man will das immer, diese symbolträchtigen Bilder, ob da auf der anderen Seite, ist das notwendig? Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte sich in seinem Büro weiter...
Ich glaube, es wäre kümmert. Besser gewesen, wenn er die ganze Zeit Tennis gespielt hätte, dann hätte er die anderen beim Arbeiten nicht gestört. Das wäre vielleicht die bessere Lösung. Aber wir kommen jetzt mal zu einem wirklich sehr relevanten Thema.
Achtung.
FDP, Dreikönigstreffen. Oh, ja. Wer hat's geguckt? Ich hab's im Livestream. Haben Sie es auch im Livestream? Großartig.
Ja, wir hatten es ja eben von aussterbenden Lebewesen, jetzt sind wir bei der FDP angelangt. Ja. Das ist eigentlich genau richtig. Ja.
Hat es irgendjemand geguckt?
Nein. Das ist ja mittlerweile fast schon ein Fall für Archäologen, muss man sagen.
Ja. Ich hab's mir angeguckt, es war großartig.
Vor allem, wenn du Wolfgang Kubicki siehst, also das ist ja wirklich eine Ausgrabung.
Wolfgang Kubicki und Agnes Strack-Zimmermann auf dem Balkon als Waldorf und Stadler haben sich da angebrüllt. Großartig.
Nee, ist wirklich, die haben wirklich? Das wirklich als Comedy-Nummer gespielt.
Und Christian Dürr war im Prinzip so eine Art Christian Lindner nur ohne Energie. Aber versucht an dem Tag beim Dreikönig, hat er versucht wirklich Energie rauszuhauen. Und ich fand auch sehr großartig, dass das Motto des Dreikönigstreffens der FDP, es war zurück auf vorwärts.
Das ist doch KI.
Nein, lass die Leute alleine denken. Lass, ja. Zurück auf vorwärts.
Da hat auch einer gesagt, ich habe mal so einen Film gesehen mit so einem Typ auf dem Skateboard. Wie hieß der nochmal? Zurück auf vorwärts, das nennen wir. So muss es doch gewesen sein.
Ich glaube, dass da eher einer vor die Tür gelaufen ist. Zurück auf vorwärts.
Aber lass uns doch mal über diesen Satz nachdenken. Zurück auf vorwärts. Ja. Das heißt also, sie wollen sich inhaltlich zurückbewegen an einen Zeitpunkt in der Vergangenheit.
Richtig.
Um dann wieder Anlauf zu nehmen in eine Zukunft.
Sie wollen an einen Punkt in der Vergangenheit, wo es damals vorwärts ging.
Schon wohl wissend, dass ihre Zukunft vorbei ist.
Ja, aber dadurch, dass sie sich ja jetzt rückwärts orientieren, haben sie eine Perspektive nach vorne. Verstehst du?
Das ist mir jetzt zu viel Stranger Things.
Zurück auf vorwärts. Die FDP und der, und das ist der eigentliche Punkt, mit dem ich, über den ich heute mit dir sprechen wollte. Denn Christian Dürr hat eigentlich für diese Demokratie, für dieses Land eine spektakuläre Aussage auf diesem Dreikönigstreffen getroffen, die, finde ich, eigentlich viel zu wenig diskutiert worden ist, weil Christian Dürr hat gefordert, er will alle Gesetze seit dem Jahr 2000 auslaufen lassen. Ja, pass auf. Also, der will alle Gesetze, die seit dem Jahr 2000 eingeführt wurden, will der abschaffen.
Ist das so wie The Purge dann? Dass wir so an einem Abend hier Gesetzlosigkeit dann haben. Und
was ist das?
Gucken, The Purge.
Was ist The Purge?
Das ist ein Film, da geht's darum, dass in einer Nacht, an einem Tag, sind alle Gesetze ausgesetzt und alles ist erlaubt. Und wer dann am nächsten Tag noch lebt, der hat gewonnen.
Das klingt ziemlich nach neoliberal, würde ich sagen, ja. Also, pass auf. Also, der ernsthafte Vorschlag von Christian Dürr und der FDP ist, die wollen alle Gesetze seit 2000 abschaffen und dann, und immer im Hinterkopf jetzt bitte behalten, die FDP ist die Partei, die gesagt hat, wir wollen unbedingt Bürokratie abschaffen. Das ist ja die Aussage. Also, wir wollen alle Gesetze abschaffen und dann hat eine neue Bundesregierung 4 Jahre Zeit, sich um die Gesetze zu kümmern, die man wieder einführen will.
Und da versprechen Sie sich was davon?
Bürokratieabbau.
Und dass sie wieder gewählt werden.
Da,
ja. Ist das der große Wurf gewesen inhaltlich bei der FDP? Hast du dir das ganz gegeben, das ganze Ding?
Ja, fand's großartig.
Sind FDP-Fans hier? Es ist so still gerade im Saal. Also hab das Gefühl, dass hier so busweise FDPler hingefahren worden sind. Hier, das heißt grundlos gute Laune. Fast so geil wie unser Motto. Da gehen wir hin. Ja, und jetzt sind sie ja, die machen uns bestimmt Hoffnung. Und dann ziehen wir über die FDP. Sind FDP-Fans hier? Mal kurz melden. Na gut, das sind wenig jetzt. Ja?
Ja gut, Oberhausen ist pleite. Ich denke, hier ist eher SPD ein Thema. Ja. Sag mal, was mir gerade einfällt, ist, hast du mitgekriegt, Söder will Bundesländer abschaffen?
Wo wir gerade versuchen, an Politik ein bisschen vorbeizureden. Ja. Da reden wir von Markus Söder.
Ja. Ja,
das finde ich übrigens eine sehr geile Idee. Haben Sie es mitbekommen? Sein Vorschlag war... Nein, man muss vor allem ja eins sagen. Hast du den Schnipsel da? Söder hat ja jetzt gesagt, was jetzt Phase ist. Sie haben ja gehört, das war ja der Herbst der Entscheidungen oder was.
Ja.
Dann kam jetzt der Winter der Enttäuschungen. Jetzt kommt der Frühling der Kälte. Und
dann kommt Markus der Sommer Söder, der Hoffnungslosigkeit.
Markus Söder hat Folgendes gesagt.
Besser, schneller und mit weniger Streit regieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Besser und schneller heißt auch effizienter, zielgerichteter, mit klaren Prioritäten und auch mit weniger Streit heißt mit weniger öffentlichen Diskussionen.
Ja, der Hooligan fordert mehr Liebe im Block. Und das... Ja. Und... So als, weil er gesagt hat, so ein bisschen Harmonie braucht es, setzte er kurz danach dieses Thema, ja, mir geht das so ein bisschen auf den Geist mit diesem Länderfinanzausgleich, lass uns doch mal Bundesländer zusammenlegen, die nichts taugen. Und ich finde den Vorschlag gar nicht schlecht.
Ja,
und mein Ding ist,
ja?
Achtung, ich würde Bayern mit Sachsen zusammenlegen. Möglich.
Ja.
Und weißt du, wie das... Bundesland Sayern. Und
ja,
ist ein super Ding.
Das Geile bei Söder ist ja immer, dass er solche Einfälle immer hinten auf der Rückbank von seiner Dienstlimousine hat. Das ist auch schon mal aufgefallen. Der sitzt immer auf Instagram irgendwie mit halbleeren AirPods auf dem Rücksitz seiner Limousine.
So eine Semmel in der Hand.
Semmel in der Hand, und dann schwafelt der immer irgendein Blödsinn in die Kamera und dann wird's in Berlin ernsthaft diskutiert. Söder ist im Prinzip so ein bisschen der Trump von Deutschland.
Ja, weil Donald Trump ja auch immer nur noch mit laufenden Motoren redet.
Richtig.
Müssen wir da warten. Donald Trump, immer lehnt er sich irgendwie so aus diesem... Sitzt er im Cockpit oder wo hockt er denn da bei der Air Force One?
Der sitzt im Cockpit, absolut. Der
guckt er dann immer so halb raus, ja, und dann fragen die ihn was und dann sagt der Trump so in diese Motorengeräusche, ja, die dann so, ja, fuck you, what, fake news, ja, fake news, hier, fuck you und so. Und
dann schreit, dann sagt er, dann beleidigt er immer noch einen Journalisten.
Mindestens.
Und meistens steht daneben noch Lindsey Graham, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, so ein kleiner republikanischer Senator, so ein richtiger Schleimer. Und übrigens, obwohl wir gerade davon reden,
ja,
Alexander Hoffmann, Fraktionsvorsitzender, nicht Fraktionsvorsitzender, sondern Chef von der CSU-Fraktion, doch, Fraktionsvorsitzender der CSU, mhm, der hat jetzt die Tage über Friedrich Merz auf einer Pressekonferenz gesprochen, wo ich das erste Mal dachte, jetzt kriegt's langsam so
Trumpeske Züge?
Naja, also hören Sie mal selber, wie toll die, also wie er sagt, also wie er den Merz, also ich würde sagen, er ist noch nicht ganz in den Enddarm eingedrungen, aber er hat die Stirnlampe schon auf. Wir hören das mal kurz.
Und das Beeindruckende, auch für die Kolleginnen und Kollegen, und das hat sich heute auch noch mal wiedergespiegelt in den Wortmeldungen, war, dass vor allem die Außenministerin Finnlands und der Präsident Litauens deutlich gemacht hat, was für eine herausragende Arbeit Bundeskanzler Friedrich Merz die letzten Monate gerade auch auf internationaler Ebene leistet. Wir können uns alle noch erinnern an eine Zeit, wo wir drohten, zum Spielball zu werden zwischen zwei großen Mächten. Und es ist unserem Bundeskanzler zu verdanken, dass wir nicht Spielball sind, sondern dass wir Spielerfiguren auf einem Spielfeld sind. Und das Spiel, machen wir uns nichts vor, ist natürlich nach wie vor schwierig. Ich habe deshalb drinnen betont, und die Kolleginnen und Kollegen haben das mit starkem Applaus gutiert, wir haben in schwierigen Zeiten genau den richtigen Bundeskanzler für dieses Land.
Hui. Da hat er sich aber
ein Spielball, der wir nicht sehen, während wir die Spielerfiguren sind, und viele haben für Merz auch applaudiert.
Ja. Und das Spiel ist schwer.
Ja.
Ja, also er hat sich in einem Metapherngeballer verloren, ja, und du hast so richtig gespürt, wo er selber seinen Faden nicht mehr gefunden hat. Ja.
Aber das hast du häufig bei den CSU-Politikern, weil ich ja die Vermutung habe, dass die sich per Weißwurst das Hirn wegzuzeln.
Grüße nach Bayern.
Ja.
Ja, aber Söder hat ja noch andere Vorschläge gemacht, um die Harmonie im Land,
genau,
ein bisschen...
Genau, und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Söder will jetzt eine Hymnenpflicht an Bayerns Schulen bei den Abschlussfeiern einführen.
Nicht sogar drei Hymnen?
Ja, warte. Bei Abschlussfeiern in Bayern soll künftig viel gesungen werden, denn die Schüler sollen die Deutschland-, die Europa- und die Bayern-Hymne singen. Und Söder will das jetzt zeitnah verpflichtend machen. Das heißt, in Bayern müssen sie drei Hymnen zur Abschlussfeier singen.
Wie findet man das? Also eine könnte ich noch irgendwie mit klarkommen.
Was, so. Welche Hymne wär's denn in Oberhausen? Das Steigerlied. Oder?
Ja. In Köln ist klar.
Ja, da sind wir dabei. Da ist...
Oh, das hat hier fast auch schon funktioniert. Das,
aber sag mal, was wäre denn...
Das ist
denn,
der Puffersche Reflex. So.
Was wäre denn...
Bitte?
Stehst auf dem Gasometer.
Ein Kanon. Das aber, da merkst du die Leute, ich finde es schön, wenn es so was Verbindendes ist, tatsächlich, wenn es nicht so verpflichtend ist, sondern wenn Leute so aus, wie eben, wo so, ja, aus sich heraus das Bedürfnis entsteht, gemeinsam zu singen.
Ja. Sag mal, gibt's in diesem dritte Weltland, wo du da wohnst, Mainz, gibt's da auch eine Hymne?
Ja, selbstverständlich.
Was ist die Mainzer
Am
Hymne?
Am Rosenmontag bin ich geboren. Am Rosenmontag. Hörst du selbst in Oberhausen, mein Freund? Weißt du, der arrogante Kölner da drüben?
Aber verstehen Sie jetzt, warum ich ihn am Anfang Hein Schenk genannt habe? Ne? Es ist zeitlich da schon die richtige...
Margit Sponheimer.
Wer?
Margit Sponheimer.
Ist das ein Name oder eine Krankheit?
Nein. Das ist unsere Mainzer Miley Cyrus. Also,
Wer ist es? Margit Sponheimer.
Ja, das ist die Kultsängerin, die damals auch mit Heinz Schenk...
Was heißt damals? Gib uns mal eine zeitliche Einordnung.
Ich glaube, so die ganz große Zeit... Oh Gott, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster. Ist bis heute. Bis heute hat sie... Aber es fing an, diese gigantische Laufbahn, so in den 60er, 70ern, würde ich sagen. Ja.
Also, aber wie findest du das denn jetzt? Findest du gut, dass Schüler in Deutschland zur Abschlussfeier eine Hymne singen müssen?
Also wenn Söder das fordert, bin ich ja der Meinung, das habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, sollte es eine Hymne auch über Söder sein.
Ja.
Dass er auch das bekommt, was er möchte, nehme ich auch eine gewisse Ehrung, eine Ehrerbietung. Und da habe ich mich zu Hause in mein kleines Musikzimmer gesetzt, habe mich ganz tief eingemummelt in Weißwürsten und habe den inneren Söder beschworen und habe eine Hymne, eine Markus-Söder-Hymne geschrieben. Das schlage ich vor, dass das bei bayerischen Abschlussfeiern gesungen wird. Hören Sie mal rein, vielleicht ist es ja was.
Stets dem gestern zugewandt, die Semmel fest in deiner Hand, das Kruzifix an jeder Wand, so herrschst du übers Bayernland. Unbändig ist dein Hunger und stillbar ist dein Durst. Gepriesen sei dein Selfie, gelobt sei deine Wurst. Bleib stets das, was du bleiben musst, der Schutzpatron der Fleischeslust. Und bewahr das Bayernreich vom Länderfinanzausgleich.
So, mein lieber Tobi, ich habe heute das Thema Erbschaftssteuer mitgebracht. Ja. Erbschaftssteuer ist gerade das Thema. Die Regierung ist voller Spannung. Die SPD hat diese Woche einen Vorschlag gemacht. Ganz zärtlich haben sie sich aus ihrem Fensterchen rausgetraut. Und die SPD wäre natürlich nicht die SPD, wenn sie so einen Vorschlag auch, sagen wir mal, mit einem ganz wunderbaren kleinen Wortspiel garnieren würden. Wir hören Matthias Mirsch mit dem Vorschlag zur Erbschaftssteuer.
Sie haben alle mitbekommen, die Fraktion hat in der vergangenen Woche ihre Jahresauftaktklausur gehabt. Wir haben uns das Motto gesetzt, zusammen ist unsere Stärke. Und wir wollen jetzt auch in den künftigen Wochen und Monaten sehr konkret werden, was das für uns bedeutet. Und die Erbschaftssteuer ist ein Punkt, wo wir dieses Motto zusammen ist unsere Stärke auch durchaus zeigen wollen, denn es geht um fair erben.
Ich finde es immer geil, wenn einer sagt, ich sag jetzt was und in ein paar Wochen wirst du irgendwann verstehen, was ich gemeint habe.
Die haben länger für das Wortspiel fair erben gebraucht als fürs Konzept. Zusammen ist unsere Stärke. Ich finde, das reiht sich ein mit zurück auf vorwärts.
Ja.
Oder?
Das ist ja heute das durchgängige Thema. Komische Motti.
Was?
Motti? So wie wenn der Biber nagt, wird's nass. Oder heißt irgendwie sowas.
Heißt es nicht Motten?
Nee, Mott. Nee, aber Motti ist doch korrekt. Sind Lateiner hier heute am Germanisten?
Motti?
Motti.
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 Narendra Motti. Ist der Chef von Indien.
Nein. Wolltest du einfach mal einwerfen jetzt hier?
Also,
wir sind doch nicht bei Jeopardy. Muss ich jetzt eine Frage stellen oder was?
Also, der SPD geht's ums Vererben, ne? Und ich glaube, bei der SPD geht's inzwischen eher ums Überleben. Aber wir wollen uns trotzdem heute Abend ernsthaft mit dem Vorschlag auseinandersetzen, denn Sie haben ja was zu erzählen und wir hören jetzt mal den konkreten Vorschlag der SPD, dass wir einmal alle den gleichen Wissensstand haben, was will die SPD eigentlich? Und das wird vorgetragen von der Kollegin Wiebke Esther von der SPD.
Wir haben bei dem Erbschaftssteuerkonzept 3 politische Ziele umgesetzt. Das erste ist, dass wir es gerechter machen wollen, indem wir einen 1 Million Freibetrag für Private und 5 Millionen Freibeträge für Unternehmen vorsehen. Machen wir es gerechter, dass wir unten für die allermeisten Erbschaften, die es gibt, eine Entlastung vorsehen. Wir wollen aber die Verschonungsregelungen und die Steuertricks und Umgehungsmöglichkeiten bei den milliardenschweren Erben sozusagen abändern. Die wollen wir streichen, damit eben die besonders hohen Erben mehr Steuern zahlen und die kleinen Erbschaften entlastet werden können, weniger zahlen müssen. Der zweite Teil ist, dass wir in dem Konzept vorsehen, dass es einfacher wird. Wir werden beispielsweise die Steuerklassen, die das Ganze verkompliziert haben, abschaffen. Wir werden auch die Möglichkeit, alle 10 Jahre im Sinne von Steuergestaltung, Verschenkungen vorzunehmen, abschaffen, weil es einen höheren Freibetrag eben geben wird. Und drittens, das Ziel, die Erbschaftssteuer damit auch zukunftsfest zu machen, macht deutlich, dass wir über längere Stundungsmöglichkeiten Unternehmen auch Sicherheit geben, dass nicht aufgrund von Erbschaften und Erbschaftssteuern die Unternehmen in ihrem Standort und in ihrer Wirtschaftlichkeit gefährdet sind.
Also im Prinzip ist es ein Traumvorschlag eigentlich für die CDU, weil sie wollen ganz viel, das ist eigentlich Merz Vorschlag mit der Steuererklärung am Bierdeckel, die wollen ganz viele Ausnahmeregelungen, da kommen wir später noch drauf, abschaffen und eigentlich ganz simpel, ab 1 Million privat zahlst du einen festen Steuersatz, erledigt, und ab 5 Millionen Betriebsvermögen zahlst du einen festen Steuersatz und zwar alle den gleichen, erledigt.
Der
keine
soll aber
Ausnahmen
auch progressiv
mehr
hinterher noch sein.
Also der wird sich dann nach hinten noch ein bisschen steigern, aber im Wesentlichen ist es erstmal, dass alle, die quasi 1 Million zu Hause erben oder 5 Millionen, und dann auch ganz wichtig, das ist glaube ich manchmal auch nicht ganz klar, wenn man sagt ab 5 Millionen, bedeutet das, dass sie diesen Steuersatz dann aber auch erst auf den ersten Euro nach diesen 5 Millionen zahlen. Das heißt, die 5 Millionen werden quasi immer steuerfrei bleiben, aber wenn sie an 5.100.000, dann müssen sie auf die 100.000 eben diese Steuer zahlen.
Also eigentlich, und kann auf 20 Jahre dann auch quasi verteilt werden.
Richtig, es kann gestundet werden, lange Stundung. Also ist es eigentlich ein ganz weites, breit gefächertes Angebot an die CDU. Und der entscheidende Punkt ist, dass die SPD an der Stelle auch überhaupt keinen konkreten Prozentsatz ins Konzept reingeschrieben hat, weil sich quasi nicht von vornherein schon alles mit der CDU verderben wollen, sondern dachten, wir machen jetzt erstmal, wir vereinfachen, schaffen Sonderregelungen ab und wir einigen uns dann auf den Prozentsatz. So, das war der Vorschlag der SPD. Der klingt erstmal eigentlich, finde ich, recht vernünftig, wenig Ausnahmeregelungen.
Ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass ja ein Urteil des Verfassungsgerichts aussteht.
Da kommen wir gleich noch drauf.
Genau. Ja, wo was gemacht werden muss.
Genau, da kommen wir gleich noch drauf, aber das Urteil spielt auch noch eine Regel. Aber also das ist der Vorschlag und Matthias Miersch, der sich ja dieses schöne Konzept da auch mit dem zusammen ist unsere Stärke vererben, der hatte...
Vererben, du musst es bitte richtig aussprechen.
Vererben.
Fair.
Der hatte um 10.02 Uhr als die Pressekonferenz lief, hatte der auch noch richtig Hoffnung.
Ich freue mich jedenfalls jetzt auch auf die Befassung von anderen, auch von unseren Koalitionspartnerinnen und Partnern mit diesem Konzept.
Hat er sich gefreut?
Ja.
Um 10.05 Uhr trat Jens Spahn mit folgenden Worten vor die Kameras.
Aktuell gibt es ja gar keinen Anlass, sich auf irgendetwas zu einigen. Wenn ich es richtig verfolgt habe, hat die SPD gerade selbst gesagt, dass sie eine mögliche Debatte erst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das es möglicherweise in diesem Jahr zur Erbschaftssteuer gibt, sieht. Insofern hätte man die Vorschläge ja auch bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht miteinander, aber sicherlich nicht öffentlich besprechen können sollen.
Keine 5 Minuten später gab es eine Absage. Und ganz wichtig findet ist für Jens Spahn, solche Vorschläge, gerade wenn sie von der SPD kommen, bitte nicht öffentlich besprechen.
Ja? Aber jetzt müssen wir mal, gehen wir mal aus, ich meine, wir sind ja so ein linksgrün versiffter Podcast.
Du!
Ja? Aber jetzt mal, wäre es nicht tatsächlich vernünftiger gewesen, man hätte sich so ein bisschen... Nein?
Na, glaubst du ernsthaft, dass wenn die SPD in bilateralen Gesprächen gesagt hätte, sag mal Jensi, letztes Jahr ist ja richtig gut gelaufen, Brosius Gersdorf haben wir 1A durchgekriegt, die Wahl zum Kanzler war auch überhaupt kein Problem, was hältst du von der Erbschaftssteuer?
Okay, wenn du es so sagst, war alles richtig. Ja, also, da hab ich so nicht drüber nachgedacht.
Und jetzt kommen wir zum Bundesverfassungsgericht. Natürlich spekuliert die CDU total auf dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und darum kann man einmal erklären, worum es überhaupt in Karlsruhe eigentlich geht. In Karlsruhe ist die Frage, im Mittelpunkt steht die Frage, ob Privilegien für Firmenerben mit dem Grundgesetz vereinbar sind oder ob Erben anderer Vermögen dadurch auf verfassungswidrige Art benachteiligt werden. Bedeutet also, wenn die Steuern nach oben immer weniger werden, ist es Ungleichheit gegenüber den Leuten, die den vollen Steuersatz zahlen müssen. Das ist die Frage, die dahinter steckt. Und die Antwort wird, wie so oft beim Bundesverfassungsgericht, relativ eindeutig ausfallen. Denn die haben schon dreimal, 1995, 2006 und 2014, über das Thema Erbschaftssteuer geurteilt. Und jedes Mal haben sie es zu dem derzeitigen Zeitpunkt dann als die Regelung als verfassungswidrig eingestuft. Und jetzt überlegen wir mal, wer zwischen 1995 und 2014 bis 2026 am meisten an der Regierung war.
Ah, musst du mir auf die Sprünge helfen.
Fängt mit C an und hört mit Du auf. Die haben sich immer mit Händen und Füßen dagegen gestellt. Und im Prinzip sagt die CDU, wir warten jetzt Karlsruhe ab, machen dann so viel wie nötig, aber am besten natürlich gar nichts. Und formulieren tun die das noch viel besser, wie zum Beispiel den vorhin schon gehörten Alexander Hoffmann von der CSU. Und jetzt hören Sie mal, wie der, mit welchen Worten der so eine Erbschaftssteuer beschreibt.
Und dann ist eine solche Zielsetzung, die Erhöhung der Erbschaftssteuer, die eigentlich doch nur die Idee hat, große Vermögen zu zerschlagen, toxisch, weil leistungsfeindlich, das falsche Signal in diesen Zeiten. Wir brauchen leistungsfreundliche Anreize.
Ja, die berühmte Leistung des Erbens.
Ja. Absolut.
Oder? Es gibt ja viele, viele Leistungserben.
Ja.
Das ist ja olympisch mittlerweile auch. Es gibt bei der Olympiade demnächst Leistungserben.
Ja.
400 Meter Leistungserben.
Natürlich.
Freistil.
In Bayern kriegst du demnächst eine Medaille, wenn du stirbst. Das ist eine außerordentliche Leistung. Große Vermögen zerschlagen, toxisch, leistungsfeindlich.
Ja, jetzt komme ich mal mit einem Gegenbegriff.
Ja.
Es geht ja darum, bei diesen Erbschaften, auch vor allem bei diesen hohen Erbschaften, das wirst du ja sicherlich noch erzählen, da gibt es ja Wege, um im Grunde nichts zu bezahlen.
Absolut, da kommen wir gleich noch zu.
Und das führt zu so einer Art Vermögensverklumpung oder so.
Ja.
Es gibt so einen Geldadel, der entsteht, weil das immer mehr wird, weil das immer sich mehr anhäuft. Und da muss man sich natürlich fragen, wo ist da noch der Leistungsgedanke?
Der ist gar nicht da. Aber das komplette Framing der CDU geht natürlich im Moment komplett Richtung, es ist leistungsfeindlich. Wir können denen nicht noch mehr zumuten. Die haben schon so schwer, die Erben. Also das ist die komplette Erzählung. Und dann gibt's natürlich auch immer so Ausnahmen wie Matthias Middelberg von der CDU, weil der hat sich auch von seinem Referenten ein schönes Bild zur Erbschaftssteuer ausarbeiten lassen und beschreibt mal, warum so eine Erbschaftssteuer wirklich eine ganz dumme Idee ist.
Man muss eben sehen, dass Steuern aus der Sicht von Unternehmern, die in Deutschland investieren wollen, ja nichts anderes sind als Preise. So wie zu einem Rockkonzert gehen. Da können Sie jetzt sagen, ich mache den Preis niedrig, dann gehen wahrscheinlich sehr viel mehr hin. Wenn Sie den Preis und damit auch die Steuer immer weiter anheben, werden Sie irgendwann erleben, dass Leute sagen, da gehe ich nicht mehr hin, da mache ich nicht mehr mit.
Ja, irgendwann sagen die Leute beim Erben, da mache ich nicht mehr mit. Da gehe ich nicht mehr hin.
Da gehe ich lieber nach Wacken.
Ich gehe auch nicht zu der Beerdigung von dem Alten.
Ja.
Keine Chance. Ja. Versuchen Sie das mal als Angestellter Ihrem Finanzamt bei der Einkommensteuer zu erklären. Ich habe mir das angeguckt, ich mache nicht mehr mit. Das ist mir zu teuer.
Nee, Freunde, also so
nicht. Ich habe mir dieses Jahr Karten für Helene Fischer gekauft. Die sind auch so teuer. Ich stand vor der Frage Einkommensteuer oder Helene Fischer. Die gute Nachricht, ich gehe aufs Konzert.
Und dann ist der Finanzbeamte atemlos.
Die schlecht.
Ja.
So, Und da wir ja solche Diskussionen in unserem Land inzwischen permanent auf so einem sehr hohen intellektuellen...
Aber ist das Metaphernfass umgefallen in Berlin? Das ist ja der Hammer. Da kommt ja ein Sprachbild am anderen heute.
Ja, ich frag mich inzwischen manchmal auch, ob der Merz vielleicht mit faul auch eher seine eigene Truppe meint.
Ja.
Weil die Vorschläge sind jetzt bisher eher so ein bisschen dünne.
Ja gut, ich meine, Spahn sagt's ja, warum jetzt schon arbeiten, das ist ja noch überhaupt kein Auftrag da. Dabei wäre es ja gar nicht mal so schlecht, richtig, wenn man mal vor die Zeit kommt.
Absolut.
Die Union hat ja eine Geschichte des Themen liegen lassen.
Nein, vorwärts auf zurück.
Ja, okay.
Zusammen ist unsere Stärke.
Entschuldigung.
So, jetzt müssen wir alle ganz stark sein. Wir kommen jetzt zu einer Kollegin von Welt TV, Nena Brockhaus.
So, oh, ja, also das ist die Emotion, die ich brauche. Sind Fans heute Abend hier, ja.
Nena Brockhaus ist die letzte Verteidigung der Meinungsfreiheit in Deutschland. Und die saß bei Welt TV, dem Dixi-Klo der Meinungsfreiheit, rum und hat eine ganz wichtige Frage gestellt. Sie hat eine These, sie hat ja diese Sendung Meinungsfreiheit mit Nena Brockhaus, weil ohne sie gibt es keine Meinungsfreiheit.
Ja.
Sehr logisch. Ja.
Und die Familie hat diese Enzyklopädie geschrieben?
Richtig.
Ja.
Und die haben... Ja,
ja, es war ein kleiner Witz für Ältere hier im Saal, ja.
Ja.
Ja, andere denken sich...
Den großen Fehler, den sie gemacht hat, ist... sie hat das Erbe ausgeschlagen.
So.
Also. Nena Brockhaus hat eine ganz wichtige Frage bei diesem ganzen Geschichte. Also die SPD möchte da was finden und da stellt sie eine ganz wichtige These auf.
Warum denn noch ein Kompromiss für die SPD? Also da muss man doch mal sagen, sie sind doch alle in den Wahlkampf gestartet mit roten Linien. Und da hat ja kein Friedrich Merz gesagt, so als erstes geben wir da noch mal Kompromisse zur Erbschaftssteuer, wir machen das noch. Warum überhaupt ein Kompromiss? Kann doch bleiben dann, wie es ist.
Er hat gesagt, links ist vorbei.
Ja.
Der Kollege zum Schluss war richtig geil, der saß wie so ein kleines HB-Männchen neben mir und hat gesagt, der Merz hat gesagt, links ist vorbei. Und wenn der Papa sagt, links ist vorbei, dann ist es vorbei. Ja. Aber sie hat gesagt, warum überhaupt noch, und auch sehr schön die Betonung, da merkt man auch bei ihr wirklich, dass so ein Berliner Abi echt nichts wert ist. Warum noch ein Kompromiss für die SPD? Verstehst du, ein Kompromiss für die... Ich habe immer gedacht, Kompromiss...
ist so ein bisschen beidseitig.
Richtig.
Ja, das ist ja eh der große Fehler, der oftmals so auch passiert im politischen Diskurs. Da muss man sich auch vielleicht ein bisschen selber an die Nase fassen, wir Wählerinnen und Wähler. Das wird ja auch so gemacht, es ist ja so wie ein Boxkampf. Es wird mittlerweile ja gezählt, wer hat die meisten Punkte gesammelt, wer hat die besten Punches gesetzt. Und da müsste man vielleicht tatsächlich ein bisschen weg und den Kompromiss wieder als solchen einfach auch nehmen und das auch mal feiern, wenn man gemeinsam zu einem Ergebnis kommt, hinter dem man stehen kann. War es nicht das, was insbesondere die Union immer wieder der Ampel vorgeworfen hat, dass Kompromisse, die man gefunden würde, innerhalb der Ampel wieder torpediert worden sind?
Ja.
Und jetzt machen die genau das Gleiche.
Ja,
und
weil das galt ja für die Ampel, nicht für sie. Also... nachdem wir uns jetzt so ein bisschen, also Kompromiss für die FDP, ich finde, jetzt wird es ein bisschen Zeit für Fakten. Wir hören jetzt, wir haben jetzt extrem viel über farmarme Firmenerben gehört und wir hören jetzt Josef Rick, das ist ein Multimillionär und Immobilienunternehmer aus Düsseldorf, der sich für eine höhere Erbschaftssteuer einsetzt und der erklärt nämlich jetzt mal sehr anschaulich, wie das eigentlich mit den Vererben und den Zahlen ist. Weil wir haben ja bisher immer nur die ganze Zeit gehört, Erbschaftssteuer ist toxisch, leistungsfeindlich, die haben dann kein Geld mehr, die gehen pleite, das Substanzvermögen muss geschützt werden. Und der erklärt jetzt mal, wie das mit der Rendite läuft.
Wenn Sie 10% Rendite haben, und das ist ganz wenig, und die Hochvermögenden haben alle ihr Kapital mit mehr als 10% angelegt, dann haben Sie, und die Zahlen müssen Sie sich merken und die Zuschauer, dann haben Sie in einer Generation, nach 30 Jahren, haben Sie Ihr Vermögen versiebzehnfacht. Also Sie haben nicht das 1,7-fache, sondern wenn Sie 10 Millionen hatten, haben Sie dann 170 Millionen. Wenn Sie eine Milliarde hatten, haben Sie 17 Milliarden. Nach 30 Jahren, also wenn die nächste Generation kommt. Und das muss man im Hinterkopf behalten, ohne dass Sie was dafür tun müssen. Denken Sie nie an die Leute, die arbeiten, wenn es um Reichtum geht.
Das hat er sehr schön gesagt, ja. Und das ist natürlich jetzt auch der spannende Punkt. Wenn man über das Vererben von Firmenvermögen spricht, dann ist eben der normale Zyklus circa 30 Jahre. Das heißt, das Vermögen ist in der Zeit extrem angewachsen. Das heißt, ein kleiner Prozentsatz als Erbschaftssteuer wäre zu leisten. Und nur mal als Information, 75% aller Milliardäre in Deutschland haben ihr Vermögen geerbt. Das ist so viel wie nirgendwo anders. Im Vergleich dazu, in Amerika haben gerade mal 27% aller Milliardäre ihr Vermögen geerbt. Das heißt, wir werden dauerhaft eigentlich mit falschen Informationen gefüttert. Und eine ist immer, Erbschaftssteuer zerstört Unternehmen, ist leistungsfeindlich, die machen die Läden zu und gehen. Aber wissen Sie eigentlich, was die größte staatliche Subvention in Deutschland ist?
In ihrem aktuellen Subventionsbericht schreibt die Bundesregierung:
Die größte Steuervergünstigung ist die Vergünstigung für Erwerber von Betrieben und Anteilen an Kapitalgesellschaften im Erb- oder Schenkungsfall.
Jahr für Jahr entgehen dem Staat auf diese Weise rund 4,5 Milliarden Euro.
Das ist die größte Subvention, die wir in Deutschland betreiben. Das ist Subventionieren von Erbe. In einem Land, wo die Bahnstrecken, die Schulen, die Straßen, das Gesundheitssystem, die komplette Infrastruktur komplett marode ist, leisten wir uns den Luxus, jedes Jahr 4,5 Milliarden Euro zu verschenken, weil es sonst leistungsfeindlich wäre. Und nirgendwo wird es Menschen, reichen Menschen, so einfach gemacht, weniger oder gar keine Steuern zu zahlen. Man kann die Erbschaftssteuer in Deutschland komplett umgehen. Und damit Sie es auch einmal gehört haben, weil ich finde diesen Vorgang sehr spannend, hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt aus einer Monitorsendung der ARD. Und da wird das Prinzip Familienstiftung einmal kurz erklärt.
Seit 2016 gibt es in Deutschland eine Sonderregelung. Erben von Firmen, die über 26 Millionen Euro wert sind, müssten darauf eigentlich Erbschaftssteuer von bis zu 30% bezahlen. Eigentlich. Denn wenn die Erben nachweisen, dass sie nicht genug Geld haben, fällt die komplette Erbschaftssteuer darauf weg. Im Behördendeutsch heißt das Verschonungsbedarfsprüfung. Und gemeinsam mit einer Familienstiftung ist es das perfekte Steuerschlupfloch. Die liegen bei Deutschlands Firmenerben gerade schwer im Trend. Rund 300 neue waren es jeweils 2022 und 2023. Mittlerweile ist jede zweite neu gegründete Stiftung eine Familienstiftung. Allein 2023 wurden über Familienstiftungen 26 Großvermögen übertragen im Wert von 6,3 Milliarden Euro. Die durchschnittliche Steuer darauf 0,13%.
Verschonungsbedarfsprüfung.
Schreibe ich jetzt bei mir in die Einkommensteuererklärung immer rein.
Ich hab nix, Freunde, ich hab nix. Hat nicht der Döpfner auch sowas gemacht?
Ja.
Matthias Döpfner?
Ja.
Der hat doch von der Friede Springer
dieses
Milliardenerbe bekommen, hat sich dann irgendwie quasi arm gerechnet und gesagt, ja, ich hab nix. Und da haben die gesagt, jo, ist gut.
Und das Spannende ist, die Fakten sind so eindeutig. Und ich sage dir, es wird wieder nichts passieren. Und ich glaube eben, dass einer der Gründe zum Beispiel, warum Parteien wie die AfD oder auch der Frust bei Menschen so viel Zulauf haben, ist, weil genau an diesen Gerechtigkeitspunkten die Politik inzwischen, und zwar parteiübergreifend, systematisch versagt. Sie kriegen es nicht hin. Und ich finde jede Bürgergelddebatte richtig und okay, solange wir mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Lautstärke und mit der gleichen Häufigkeit über das andere Ende der Kette sprechen. Wenn du überlegst, wie wir uns jetzt im ganzen letzten Jahr und davor an den Bürgergeldempfängern abgearbeitet haben. Und jetzt kommt die SPD zum neuen Jahr mit einem ganz zarten Vorschlag um die Ecke. Sagt keine Prozentsätze. Und es kommt das volle Rohr von der CDU, CSU zurück. Leistungsfeindlich, toxisch. Und auch hier der Kollege Söder saß hinten im Auto und hat auch noch mal einen rausgedrückt.
Die Erbschaftssteuerpläne der SPD, die lehnen wir aus Bayern und von der CSU ab. Die werden so nicht Realität werden. denn sie sind leistungsfeindlich. Man stelle sich das vor, ein Unternehmen, das übergeben werden soll in die nächste Generation, muss dann, wenn diese Pläne Realität werden, quasi die Hälfte weg am gesamten Betriebsvermögen machen, um Steuern bezahlen zu können. Das führt erstens dazu, dass niemand mehr investiert, führt zweitens dazu, dass am Ende sogar ein Unternehmen pleite gehen kann, führt aber definitiv dazu, dass bevor das passiert, viele Unternehmen aus Deutschland abwandern. Das ist völlig falsch. Und wenn es heißt, eine solche Erbschaft sei leistungsfeindlich, dann gilt der Grundsatz, es geht hier um Eigentum. Wir müssen unserem Land Eigentum, das erwirtschaftet, erarbeitet wurde, auch schützen. Und nicht nur immer alles Mögliche verteilen an die, die selber nichts erwirtschaftet haben. Deswegen werden wir diese Pläne ablehnen.
Sympathisch, oder? Und ein Großteil davon war Fake News. Es geht nicht um die Hälfte. Es gibt überhaupt diese, das ist Fake News.
Was ja, und auch diese, was diese Abwanderung der Unternehmen, das wird ja immer wieder ins Feld geführt. Also da gibt's jetzt keine belastbare Studienlage, dass das passiert. Und es ist ja auch erstmal gar nicht so, viele Unternehmen können ja nicht einfach so jetzt hier zusammenklappen. So, die Unternehmung in so ein Köfferchen zusammen, jetzt gehe ich.
Das ist auch noch nicht wirklich passiert. Aber wir merken uns, wir brauchen eine Erbschaftssteuer. Ich möchte aber ein wenig heiter auch aus dem Thema rausgehen. Und deswegen gibt's ja jetzt ganz, habe ich mich mal umgeguckt, bei Steuerberatern für reiche Menschen. Die findet man auf Instagram. Die machen da so ganz geile Videos.
Sind das quasi Finfluencer, sagt man
ja,
doch, glaube
ich. Finfluencer.
Ne?
Ja. Und die haben richtig geile Vorschläge.
Der Niesbauch, der geht immer. Ein probates Mittel in der Vermögens- und Unternehmensnachfolge, weil sie durch den Barwert des Niesbauchs die Bemessungsgrundlage der Bereicherung beim Empfänger mindern. Sie schaffen es also, einen Vermögensgegenstand oder ein Wirtschaftsgut, das eigentlich über den Freibeträgen liegt, durch den Barwert des Niesbauchs darunter zu drücken und so im Ergebnis hoffentlich keine Erbschaft und Schenkungssteuer zu zahlen.
Ich habe es nicht verstanden.
Es ist der
Niesbrauch.
Es ist.
Aber hat er.
Es ist der Niesbrauch.
Ist das der Nachbar vom Söder, der Niesbrauch?
Nein, der Niesbrauch.
Herr Niesbrauch.
Der Niesbrauch, das ist die alte Tradition in Bayern des gemeinsamen Niesens.
Ach so, nach dem Schnupfen.
Es ist der Niesbrauch.
Schnupftabak und dann der Niesbrauch.
So, und dann habe ich auf Instagram noch einen Steuerberater gefunden, den hätte ich gerne, weil der kann richtig geil rechnen.
Wie fair ist das deutsche Steuersystem wirklich? Der Multimillionär schenkt 100 Millionen Euro bar seinem Sohn. Dafür muss der Sohn dann 30%, also 30 Millionen Euro Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer an das Finanzamt überweisen. Es bleiben netto nur noch 70 Euro übrig.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Manöverkritik.
Manöverkritik heißt unser nächster Teil, in dem wir nun uns Ihnen zuwenden. Oh. Den Zuschriften, die hier eingegangen sind. Und es findet sich ein Thema durch verschiedene Zuschriften.
Ja.
Ich habe 3-4 Einträge.
Ja.
Ich finde die Toilette nicht.
Oh. Ja. Wir sind natürlich auch ein Dienstleistungs-Podcast.
Das vielleicht jetzt auch nur mal an das Ebertbad, vielleicht sollte man da noch irgendwie so leuchtende, wie heißt das im Flugzeug immer, so leuchtende Streifen im Boden machen,
ja,
wo man dann zur Not dahin fährt. Also das scheint irgendwie ein Problem
oder
zu sein.
Oder sie kommen einfach zu uns Backstage. Wir haben ein Klo. Allerdings auch ein Wasserschaden hier im Ebertbad. Ne? Ich habe erst gedacht...
Du, selbst?
Ja,
ist auch das tut mir leid.
Wasserschaden als neue Metapher für Inkontinenz, ja. Schatz, bringst du mir Tenamen für meinen Wasserschaden mit? Nein, die haben hier hinten Backstage einen Wasserschaden, da liegen so ganz viele Rohre.
Ja, sah aus wie bei die Matrix.
Richtig.
Ja, ich habe gedacht, oder hier bei Stranger Things, egal.
Wir
möchten uns Ihren Einträgen hier zuwenden.
Ja. Sie haben Fragen gestellt.
Ja.
Und Tobias Mann hat alle Antworten.
Simon fragt, und die Frage finde ich schon, an sich ist das schon Statement genug. Simon fragt, warum sparen?
Ja, weil wir nicht genug Geld haben.
Ach so.
Nicht? Oh, bitte. Oh, bitte, ja, dafür nicht.
Also, wenn du hier die schlechten Wortwitze mit der Schubkarre ankarst, dann habe ich die Schaufel dabei. Ja, warum überhaupt sparen? Keine Ahnung. Ich meine, es ist ja schon interessant, wie hartnäckig der sich hält, oder? Das ist unglaublich, aber...
Aber das sind fast schon so amerikanische Verhältnisse, dass objektives Fehlverhalten fast schon karrierefördernd wirkt.
Ja. Ja.
Weil du weißt ja, viele sagen, sparen wäre unberechenbar. Meine alte Regel, er ist total berechenbar. Ich habe sogar die Formel, 6-mal Andi Scheuer. Aber das ist...
Ja, natürlich. Andi Scheuer war dagegen echt ein Schnäppchen. Ne? Als der Papa Ante Portas mit Rudis seiner FFP2-Edition gemacht hat. Das war schon, Liebling, ich habe die Masken geschrumpft.
Dann kommt hier eine Frage, das scheint die Menschen auch zu beschäftigen, an Tobias, also konkret an mich.
Ja.
Wer ist dein Friseur?
Ja, ich kann es Ihnen sagen. Eine Heckenschere.
Nein, ich bin schon
sehr... Gehst du zum
Friseur? Ja, was für eine Frage, natürlich gehe ich. Meinst, ich habe so, wie früher wurde...
Ich finde, das sieht jetzt nicht unbedingt geschnitten aus, das oder? Ich habe bei dir immer so das Gefühl eher...
Gehst du davon aus, dass ich mir früher, gab doch da im Nachtzimmer in diesen Werbesendungen, gab es doch diesen Staubsaugeraufsatz, den man kaufen konnte?
Ja, genau. Erinnert sich noch, hatte auch vorhin kurz gedacht, ob du dir, weil du hast die ja oben so, dass das vielleicht mit dem Airfryer machst.
Das ist eine Frechheit. Nein, weil vor allem, ich bin sehr zufrieden und ich sage ja immer, never touch a running Friese.
Ja.
Und ich bin, das muss ich jetzt mal sagen, schon länger mit meiner Friseurin zusammen als mit meiner Frau. Nein, das kam jetzt falsch rüber. Nein, ich nehme schon länger die Dienstleistung meiner Friseurin in Anspruch.
Das macht's nicht besser, dass du da auch noch für bezahlst. Hey. Ja. Zurück ist dein neues Vorwärts, ehrlich. Ich fass es nicht. Hast du schon mal überlegt, die Haare zu färben, so ein bisschen Schröder-mäßig?
Nein.
Weil du hast ja einen... Ich würde sagen, fast schon sexy Grauschleier.
Ich habe die George Clooney-Tönung habe ich drin.
Ja. Ich will jetzt George Clooney nicht zu nahe treten.
Nein, wird immer grauer, aber ich bin ehrlich gesagt, wenn ich mich so in der männlichen Verwandtschaft umschaue, froh, dass noch was grau werden kann.
Wäre Botox für dich ein Thema?
In den Haaren.
Ja, ich habe mich eh gewundert, warum die bei dir noch stehen. Ist Botox für dich ein Thema?
Nein. Wieso? Sollte ich? Was ist denn das für eine Frage?
Nein, ich finde, du hast ein Gesicht, was sie für Botox anbieten.
Was ist das?
Nein, ich meine das
positiv.
Was ist
denn heute mit dir los?
Ich meine das positiv.
Bist du denn nicht in Düsseldorf?
Nein, ich... Was hat denn das jetzt mit Düsseldorf?
Warst du mal auf der Kö, mein lieber Scholli. Die gucken nicht alle an. Wir sind so gut drauf, können es aber nicht mehr zeigen. Das ist wirklich der Hammer.
Und weißt du, auf der Kö, da sind manche Leute so operiert, ne? Weißt du, woran du erkennst, dass die lachen? Wenn an der Nase die Haut einreißt.
Ich dachte, wenn sie das Knie hebt. Gut, ich...
So, jetzt haben wir aber genug Body-Shaming gemacht.
Aus diesen profanen Abgründen der Schönheitschirurgie wieder hinaufsteigen in die Gipfel der Kunst.
Ja.
John schrieb ein kleiner Haiku, hat er geschrieben. Ich lese ihn vor. Erbschaft fällt schwer, Gold wandert mit stiller Last, Staat hält seine Hand. Fertig.
Schön.
Hat Oberhausen einen Stadtschreiber? Wenn nicht, also ich würde das jetzt hier an der Stelle vor, das ist ganz toll. Dann haben wir hier noch Bärbel Bibernelle. Weiß nicht, ob es der Mädchenname ist. Also der Geburtsname. Bärbel Bibernelle schreibt, und das ist eine gute Frage, Philipp, eigentlich für dich, du bist der Spezialist, wenn Bibereltern bei ihren Biberkindern über den Niesbrauch im Bau wohnen bleiben, dürfen sie dann von den Kindern falsch etikettiert in Dosen verschickt werden?
Oh.
Wo ist die Bärbel? Wer war's? Wer hat's geschrieben? Wer hat's geschrieben? Ah!
Da ist die Bärbel.
So, dann haben wir noch
eine... Hast du noch eine Frage?
Ja. Und zwar... Der Andi hat geschrieben.
Ja.
Wie geht man mit dem ganzen negativen Scheiß um, mit den ganzen Nachrichten, ohne zu verrückt zu werden?
Ja, Alkohol in rauen Mengen.
Und ich kann ganz deutlich dazu raten, machen Sie einen Podcast. Also mir tut das immer gut, wenn ich mich mit dir, lieber Philipp, in einem kathartischen Exzess den Unwägbarkeiten des Lebens hingeben kann.
Und ich habe deswegen angefangen zu saufen.
Bist du immer noch bei Limoncello?
Nee, ich bin einen weitergezogen.
Was heißt das jetzt?
Ich hatte letztes Jahr irgendwann mal Limoncello-Allergie.
Wie äußert sich die Kopfschmerzen am nächsten Morgen, oder?
Ich hab's gesehen und hab Kopfschmerzen gekriegt. Gerade finde ich Rum ganz toll.
Wie Rum?
Ach, Rum! Andersrum.
Bacardi-Rum.
Nein, nicht Bacardi-Rum. Es ist
so richtig so krassen, so schweren.
Ja, so wie...
Bist du Pirat jetzt, oder was? Hast du Angst vor Skorbut?
Hast du das noch nicht an meinen Rastas erkannt, dass ich so langsam den Johnny Depp hier mache?
Ja, wie J.D. Vance. Der hat ja übrigens das Original Johnny Depp Make-up.
Ja.
Immer drauf. Ja. Vielleicht achten Sie mal drauf. Der hat so wirklich, ja, ich warte nur drauf, dass er demnächst Ho-Ho oder sowas hat. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal eine ernste Frage.
Ja.
Von Sebastian.
Ja.
Wie kann eurer Meinung nach eine systemische Lösung aussehen, damit wirklich wieder Politik für die Menschen und nicht für die Reichen gemacht wird?
Das ist eine saugute Frage.
Ich bin total gespannt, Philipp, jetzt an der Stelle. Na gut, letztlich haben wir ja das unter
also
vielen fehlerhaften Systemen haben wir mit der Demokratie natürlich das bestmögliche System dafür. Aber ich habe das Gefühl, das finde ich, sieht man auch so ein bisschen bei dieser Erbschaftsdebatte. Ich gucke mir ja mittlerweile Kommentarspalten im Internet nur noch aus künstlerischen Gründen an. Und du siehst ja, dass dann die Emotionen der Menschen sich in diesem direkten Reinschreiben in die Kommentarspalten äußert. Und du hast ganz viele Leute, die sich bei dieser Erbschaftsdebatte so äußern, nee, Finger weg von diesem Geld, was soll das denn? Und wenn du dann so, ich habe die Statistik jetzt nicht komplett im Kopf, aber fast die Hälfte der Menschen in Deutschland erbt gar nicht.
Richtig.
Das heißt also, es betrifft im Prinzip die Hälfte der Menschen gar nicht. Und trotzdem bekommen natürlich auch immer wieder Parteien Stimmen, die an diesem Zustand eigentlich gar nichts ändern wollen.
Ja,
das ist ein Problem. Das heißt also, demokratisch gesehen müsste man vielleicht ein bisschen mehr reflektieren bei der Wahl. Einfach mal gucken, wo liegen die konstruktiven Antworten auf die drängendsten Fragen, die Menschen haben.
Ja, Also die systemische Frage ist eigentlich gar nicht so schwer zu beantworten, weil letztendlich die politischen Antworten sind da. Es liegt letztendlich an den Bürgern und da befürchte ich fast, dass diesen Zustand, den wir haben, noch ein paar Jahre dauern wird, weil ich glaube, dass dieses Bewusstsein, dass die Leute merken, dass sie von denen, die ihnen gerade diese absolute Freiheit und das Richtige versprechen, dass das ein paar Jahre dauern wird, bis sie kapieren, dass sie leider ein weiteres Mal wahrscheinlich verarscht worden sind. Also in Amerika kippt es ja jetzt so langsam an einigen zarten Stellen auch. Deswegen glaube ich, ist die Antwort, die politischen Antworten sind da. Was wir jetzt gerade tun müssen, ist ruhig bleiben, stabil bleiben und ruhigen Schrittes immer weiter mit klarem Blick und klarer Ansage nach vorne weitergehen. Und den Rest wird die Geschichte zeigen. War das eine Antwort?
Und jetzt zu guter Letzt hat anonym jemand geschrieben und zu Recht anonym.
Oh.
Denn er macht so ein bisschen Andeutungen.
Oh.
Er schreibt, schon mal überlegt, wo die Panzerknacker herkommen? Vielleicht ist Oberhausen jetzt gar nicht mehr die ärmste Stadt in NRW. Und jetzt habe ich ein wenig Fläche hier, die ich natürlich gerne mit dir teile.
Ja.
Ich nehme dich jetzt mit auf eine Reise. Wir gehen jetzt erstmal, bevor wir so richtig einsteigen, ganz zwanglos in die USA.
Oh.
Und ich möchte Sie alle jetzt gerne begrüßen Und zwar möchte ich Sie begrüßen, so wie Trump das machen würde.
Ladies and gentlemen.
Das war Originalton Donald Trump. Ja, da hat er stilsicher den krebskranken Joe Biden nachgeäfft.
Also das klang für mich eher nach einem Wasserschaden.
Ja. Da sieht man einfach auch, dass die Würde in diesem Amt einfach im Grunde nicht mehr vorhanden ist. Aber vielleicht missinterpretieren wir ja Trump. Ich denke mir immer, vielleicht tun wir ihm Unrecht, weil seine Sprache ist ja schon sehr lautmalerisch. Und das Lautmalerische ist ja auch eine Kunstform an sich. Zum Beispiel hat man Trump jetzt jüngst gehört, wie er das hier machte.
I wanna really, yeah. But she gets it.
Ja.
It's crazy.
Ja, das finde ich auch. Da hat er sich über Transgender-Athleten lustig gemacht. Und mit gleicher Würde und staatstragendem Verhalten ist Donald Trump natürlich auch auf dem internationalen Parkett unterwegs. Er hat sich zu Grönland geäußert und sagte:
I would like to make a deal, you know, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.
Er sagt, wir können es auf die leichte Art machen. Oder wir können es auf die harte Art machen. Und das hat mich an was erinnert.
Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
Und er geht mit einem Fingerspitzengefühl auch mit den ganzen Beteiligten.
Ja, dafür ist er bekannt.
Und, ja. Und so hat er sich jetzt auch geäußert. Und zwar wurde er angesprochen von Journalisten, dass der grönländische Premier Jens Frederik Nielsen gesagt hätte, dass sein Volk sich für Dänemark entscheiden würde, statt für die USA. Und da hat Trump eine diplomatische Antwort gefunden. Und zwar sagte er:
Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with them. I don't know who he is. Don't know anything about him. But that's going to be a big problem for him.
Also ist euer Problem. Außerdem kenne ich den Typ nicht. Ja? Aber es wird ein Problem für ihn werden. Und auch das hat mich ein bisschen an was erinnert von früher.
Ja, wissen Sie, Heidi Klum, ich kenne sie nicht. Auch Claudia, ihr kennt die auch nicht. Die waren nie in Paris, die kennen wir nicht.
Also, das ist jetzt aber auch ein bisschen gemein. Karl Lagerfeld mit Donald Trump?
Also. Ja, zumindest die Aussage ist ja so ein bisschen, kenne ich nicht. Ja? Und Trump hat jetzt aber auch ja durchscheinen lassen, internationales Recht interessiert ihn nicht so richtig. Aber es ist nicht so, dass er grenzenlos seine Macht ausüben möchte.
Nee.
Er wurde gefragt, wo er so Grenzen seines Handelns sieht. Und da sagte Trump Folgendes:
Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing. My own morality. My own mind. That's the only thing that can stop
me. Absolutely.
Yeah. And that's very good.
Also das Einzige, was ihn stoppen kann, ist seine eigene Moral und sein eigener Geist.
Ja, und da er beides nicht hat, ist er unstoppable.
Ja, das ist so ein bisschen wie wenn Hannibal Lecter sagt, ich verlasse mich auf meinen Geschmack.
Aber du rauschst da jetzt gerade immer so durch. Ich meine, also alleine diese Aussage, da gibt es noch irgendwas, was sie stoppen kann? Gibt es noch irgendwas, an dem sie, ja, meine eigene Moral.
Und das sollte uns zu denken geben. Das ist ja im Prinzip diese ganze Nachricht, die auch gesendet wird. Weil natürlich werde ich auch immer wieder gefragt, warum beschäftigst du dich so sehr mit dem, was da passiert in den USA? Naja, was da passiert, hat ja Auswirkungen. Das wird ja ganz genau beäugt. Gerade von den Rechten und Ultrarechten auch in Europa. Was funktioniert da? Wie sind die Mechanismen, die da laufen? Das heißt, dieser Trumpismus, weil er halt leider Gottes auch so gut funktioniert.
Aber warum funktioniert er denn gut?
Weil er durchzieht und weil alle natürlich aber auch den Bögling machen. Das heißt ja, alle meinen ja, sie müssten Trump schmeicheln. Das ist ja
der
auch,
größte Fehler überhaupt.
Ja, wenn du siehst, auch wenn die dann diese ganzen Treffen haben, wo sie alle ankommen, haben irgendwelches Gedöns, aber es ist ja wie bei den Heiligen Drei Königen mittlerweile. Also wenn da so, irgendwie bringen sie was mit, irgendwie was Vergoldetes, weil er ja Gold mag und es muss was Spezielles sein. Och, Herr Trump, hier, bitte Mundgeblase von unserem Erzbischof und nur für Sie, schauen Sie sich das immer an und so. Ich meine, das ist doch wirklich, also ich meine...
Naja, aber meine Theorie ist ja, wenn die Welt sich lange genug auf einen psychisch kranken Menschen einstellt, wird die ganze Welt psychisch krank. Deswegen verstehe ich zum Beispiel auch nicht, warum bei dieser ganzen Zolldebatte die EU viel knallhärter auftritt. Wir haben es doch wunderbar gesehen damals mit China.
Trump hat gesagt, ich mache 100%, haben die gesagt, die Chinesen sagen, machen wir 125. Hat er gesagt, ich mache 145, haben die Chinesen gesagt, nee, mehr als 145 machen wir nicht, weil danach kauft sowieso keiner mehr. Da hat das 3 Wochen gedauert und da war nichts mehr. Man hätte jetzt einfach mal in der EU sagen müssen, wisst ihr was, wir machen 2000% auf allen amerikanischen Whisky, der ins Land kommt. Wir machen 2000% einfach.
Das sagst du aber auch nur.
Einfach mal irgendwelche, weil ich gerade rumtrinke.
Weil du gerade rumtrinkst, ja. Ja, so bist du nämlich.
Nein, aber das sind ja so irre Zahlen, die er da in den Raum schmeißt. Und sie versuchen permanent zu antizipieren, was in meinen Augen definitiv ein menschlich verwahrloster, psychisch kranker Typ in die Welt göbelt. Und es ist nicht zu antizipieren, wir werden es nie auffangen können, sondern eigentlich ist es das Warnzeichen für Demokratien auf der ganzen Welt. Ich meine, diese ganze Nummer mit der Entführung von Maduro. Jetzt kann man sagen, der Maduro war ein Vollhonk, der hat da Scheiße gebaut. Ja, aber was ist das denn jetzt für eine völkerrechtliche Einordnung? Schlimm. Der war schlimm.
Ja, aber
was ist das denn für ein Völkerrecht? Wie schlimm war er denn? Putin schlimm? Hitler schlimm? Kim Jong-un schlimm? Und ab wann
in der nach oben offenen Schlimmskala.
Ja, genau. Ja. Und ab wann ist was schlimm? Ne? Ist Korruptionsvorwürfe bei Netanyahu, ist das schon schlimm? Muss man den holen? Also das macht ja alles überhaupt keinen Sinn mehr. Und umso mehr ärgert mich das, dass so jemand wie Merz, der zu jedem Scheiß einen klaren Spruch hat, da so dermaßen den kleinen macht und nicht einmal ein klares Wort rauskriegt.
Klares Wort.
Neben dem. Ja, Entschuldigung.
Klares Wort ist ein gutes Stichwort,
ja.
Weil man muss sich auch mal mit so dem Personal beschäftigen. Das macht dann wieder unter Umständen hier und da Hoffnung, weil er sich ja wirklich nicht die Kompetentesten reingeholt hat. Ja.
Naja,
also J.D. Vance sagte ja mal wörtlich, unser Hauptfeind sind die Professoren. Und ja gut, das merkt man hier und da. Ja, aber Bildung wird ja in den USA auch großgeschrieben.
Absolut.
Weil es gibt ja die Bildungsministerin Linda McMahon. Und ich möchte, bevor ich...
Wie heißt die?
McMahon. Linda McMahon. Ich weiß nicht. Da kann man sich auch gut bei räuspern. Linda McMahon. Und Linda McMahon, die kommt also vom Wrestling. Sie ringt also mit... ja.
Das war so ein schöner Nebensatz. Ja. Also die kommt vom Wrestling, natürlich. Ja.
Sie ringt mit jedem Satz.
Absolut.
Und sie hat sich geäußert zu einer neuen Technologie.
Ja.
Und hören Sie es mal an, ich kläre es hinterher auf. Das ist Linda McMahon.
I heard, I think it was a letter or a report that I heard this morning. I wish I could remember the source, but that there is a school system that's going to start making sure that first graders or even pre-Ks have A1 teaching, you know, every year starting, you know, that far down in the grades. And that's just that's a wonderful thing.
Sie hat gesagt, A1 teaching. Was sie meinte, was hinterher rauskam, war AI. Aber man muss es positiv sehen, sie kennt römische Zahlen.
Ja. Und das war jetzt auch wieder von Trump alles in Großbuchstaben geschrieben. Und sie kam Formel 1, A1.
Ja, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und vermutlich kämen sie ähnlich wie der Steuerberater vorhin auf 70 Euro, die übrig bleiben von dem. Also wir sehen, es ist ein System, wo viele seltsame Menschen sehr große Macht ausüben. Und jetzt nochmal die Frage, was hat das mit uns zu tun? In den USA haben wir eine extrem polarisierte Gesellschaft, polarisierter als hier. 2/3 der Menschen dort, wenn ich es richtig gelesen habe, informieren sich überwiegend über Social Media, über Politik. Das heißt, in unseren algorithmisierten Zeiten, wo das Auffällige, das Laute, auch das Negative so befördert wird vom Algorithmus, das macht was mit den Menschen. Das Positive fällt hinten runter, die Komplexität der Welt fällt hinten runter und hier spüren wir es ja auch schon. Instagramisierung der Politik, Vertiktokung von Inhalten und das Problem ist, dass dadurch, dass von den großen Brettern, die wir heute bohren müssten, oft nur Spanplatten übrig bleiben. Ja, Freunde, hä? Hä? Ja. Ja, mein Freund Philipp, hä? Tja, Deutscher Kleinkunstpreis. Oder. Ein Scherz. So. Und jetzt haben wir natürlich auch das Phänomen, dass es eine Rückkopplung gibt zwischen Social Media und der Politik und Politik und Social Media. Das heißt, es ist ein System, das schwingt sich gegenseitig auf. Das Ungehobelte, das Laute wird immer lauter und immer ungehobelter. Und es heißt ja im Volksmund schon seit Jahren, das kommt dann, alles was in den USA passiert, kommt dann irgendwann auch bei uns. Ja. Und wir nehmen uns vor dem Hintergrund dessen, was wir jetzt gehört haben, mal der Causa Daniel Günther. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, es war kaum in den Medien. Also, Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein,
will die Meinungsfreiheit verbieten.
Ja, jetzt sei doch mal nicht so schnell wieder, ja? Bei Lanz war er nämlich gewesen, zunächst mal, bevor das alles losging. Hast du gesehen, die Sendung?
Selbstverständlich. Ich habe ein Abo.
Wie? Kann man das jetzt auch abonnieren oder
Natürlich
was?
Musst du. Ich muss Lanz immer gucken.
Du musst den gucken?
Ja, das ist die, das, wenn es dann quasi still in der Wohnung ist, ist das so die Stunde, wo ich den Fernseher anschreien kann.
Und wen schreist du da an?
Alle, die da sitzen, ist mir egal.
Auf jeden Fall saß Daniel Günther dort und hat sich ein bisschen von dem Lanzschen Stream of Consciousness mitreißen lassen. Und es sollte zunächst gehen um Grönland, also die ganze Grönland-Debatte. Und das Gespräch wechselte dann irgendwann auf das Thema Social Media, dass alles so laut wird. Und da fragte Lanz den Daniel Günther, ob er es für sinnvoll hielte, dass es hier in Deutschland das australische Modell gibt. Kurz erklärt, in Australien ist Social Media für Menschen unter 16 verboten worden. Worauf Günther sagte, das fände er gut. Da kann man jetzt so zu stehen stehen. Ich bin für Social Media Verbot nur für bayerische Ministerpräsidenten.
Ja, genau. Du willst jetzt wieder ganz schnell durch die Tür. Jetzt sag du mir doch mal. Ja. Also, bist du für ein Social Media Verbot für Kids unter 16 Jahren?
Jetzt gebe ich wieder eine Antwort, die dir nicht gefällt.
Ja, eben.
Ich bin hin und her gerissen.
Ach komm.
Weil zum einen ist es ja so, dass Verbote, das kann ich aus eigener Erfahrung, aus meiner Jugend sagen, nicht das richtige Mittel sind, um wirklich abzuschrecken, sondern manches wird
Bullshit.
Noch in...
Als wir früher Kinder waren, ich durfte, bis ich 12 war, durfte ich freitags nach dem Baden dick und doof gucken.
Ja, und was habe ich gemacht? Ich bin zu Freunden, wo es den Eltern scheißegal war. Und da haben wir dann ein Zombie-Hämann-Glockenseil geguckt mit 12. So war das ja.
Aber wir haben doch nicht mit 14, 15, 17 Stunden am Tag vorm Fernseher gesessen.
Ja, natürlich nicht. Aber setz es doch mal durch. Letztlich gibt's auch technische Hürden dabei. Jetzt schreiben wir uns schon wieder an, wie auf Social Media.
Nein, aber das ist doch, ich verstehe die Problematik nicht, warum man nicht sagen kann, und das bedeutet ja, Verbot bedeutet ja nicht, dass die Eltern zusammen mit dem Kind zu Hause auf dem Handy gucken können oder so.
Betreutes nur, Surfen.
Von mir aus. Es bedeutet nur, dass die Kinder eben keinen eigenen Zugang und keinen Kanal haben. Und ich halte das für eine ganz intelligente Idee, wenn man so... Also ich habe mit 14 noch mit Lego gespielt und du siehst, was aus mir geworden ist.
Ja, eben. Ja, ich... Ganz ehrlich,
ich bin total dafür.
Vom Gefühl her. Ich habe ja nun auch einen Sohn, in dem
Ich finde Social Media Verbot bis 16 und dann wieder ab 55.
Jetzt hast du wieder ganz viele.
Ja, weil da wird's nach hinten auch wieder eng. Da weißt du, da gibt's eigentlich so ab 55 gibt's nur noch zwei Social Media Ereignisse. Das sind entweder neue Rezepte mit dem Airfryer oder ein entlaufener Hund. Das sind die beiden Sachen, die du bei Facebook dann noch findest ab 55.
Ich distanziere mich in aller Deutlichkeit von der Aussage, die Philipp Simon eben gemacht hat und glaube, dass auch Menschen über 55 oft noch sehr, sehr gut imstande sind, sich mit Social Media auseinanderzusetzen.
Ich bitte dich, wir sind in 5 Jahren sind wir beide auch 55. Und ich finde, mit 55 sollte mir definitiv jemand das Handy wegnehmen.
Ich nicht. Ich habe mich entschieden, 35 zu bleiben.
Ja.
Vor 15 Jahren. Richtig. So, und ich möchte jetzt aber nun... Also,
sag's wie deiner gesagt, Frisur.
So, Schatz. Was ist denn hier los? Sie lachen darüber. Also, nochmal, Social-Media-Verbot, ich finde, ich kann das verstehen. Ich bin hin und her. Teilweise gibt es Tage, wo ich sage, auf jeden Fall. Dann gibt es wieder Tage, wo ich sage, man muss einen vernünftigen Umgang damit vermitteln. Man muss vielleicht auch selber, wenn man irgendwie in erziehender Funktion tätig ist, auch ein bisschen vorleben, einen gesunden Umgang. Dann merke ich wieder an mir selber, oh, keine gute Idee. Also,
aber dann möchte ich einmal, dann möchte ich jetzt einmal dem Publikum, weil das würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
Dann machen wir mal.
Einmal per Applaus, wer gegen ein Social Media Verbot für unter 16-Jährige ist. 10, 15, 20. So.
Wer ist für ein Verbot?
Ja. Die Mehrheit.
Ja. Ja, Sie haben natürlich völlig recht, das muss her. Und wer bin ich, mich gegen die Demokratie zu stemmen? Nein, aber jetzt lassen Sie uns wieder Daniel Günther zuwenden. Ja. Weil es sind verkürzte Aussagen natürlich aufgetaucht. Und zugegebenermaßen, das schiebe ich vorweg, es war keine verbale Glanzstunde. Also man hat gemerkt, Daniel Günther...
Glanzstunde meinst du?
Keine Glanzstunde. Es war eine Glanzstunde, aber keine Glanzstunde. Weil Daniel Günther sich dann, hast du gemerkt, in einem Bereich bewegt hat, über den er noch nicht so häufig öffentlich gesprochen hat. So, und... Dann sagte Günther aber, und man muss sich das dann auch genauer anhören, erstmal das hier.
Wenn wir unsere Kinder und Jugendlichen nicht dagegen schützen, wenn wir nicht selbst auch verstehen, ich meine 3% der Deutschen haben Vertrauen zu sozialen Medien. Und gucken wir uns doch mal an, wie viel wir soziale Medien konsumieren.
Umgekehrt in Amerika, ne? 2/3 der Amerikaner beziehen ihre Informationen vor allen Dingen aus sozialen Medien.
Ja, das ist bei uns auch so. Ich meine, selbst Politiker, die im Bundestag sitzen, selbst Abgeordnete unserer Fraktion, die gucken sich so einen Quatsch an und auch merken auch nicht, dass bestimmte Medien auch darauf einsteigen. Ich meine, da sind ja mittlerweile auch Medien...
Was meinen Sie damit?
Naja, ich meine, viele Medien orientieren sich ja mittlerweile auch an diesen ganzen sozialen Medien, indem sie selbst politische Agitation betreiben und ja nicht mehr Journalismus machen. Und wenn wir uns nicht mal davon frei machen...
Woran denken Sie jetzt? Sagen Sie es mal deutlich.
Naja, ich meine, machen wir uns doch nichts vor, aber diese ganzen, als es in der großen Koalition, groß muss man ja ein bisschen vorsichtig sein,
eine mittelgroße Koalition,
ja. SPD gemeinsam, wenn die in eine Schieflage gekommen sind öffentlich, hatte das immer was damit zu tun, dass sich Politik auch davon beeinflussen lässt, wie bestimmte Medien auch versuchen, ihre eigene
politischen Ziele. Sie denken jetzt an
Rosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Das war jetzt viel. Aber...
Aber es ist wichtig, einmal den Kontext zu hören, auch wie er eben auch NIOS eingeordnet hat.
NIOS hat er eingeordnet, hat auch sich deutlich positioniert, hat von seiner Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht, hat gesagt, dass er das bedenklich findet. Und Günther sagt ja nicht jetzt hier, das muss alles verboten werden, sondern es ist alles in diesem Kontext. Es geht um Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und da muss man regulieren, weil die gucken sich das dann an, sind dem ungeschützt ausgesetzt, sind im Prinzip noch keine Erwachsenen und die müssen da rangeführt und vielleicht geschützt werden. Also er redet sehr viel und jetzt kommt die entscheidende Stelle, die dann auch immer wieder geteilt worden ist. Und da fragt Lanz nochmal nach.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Darüber reden wir.
Wir reden darüber, also Social Media darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung auch mit diesen Unternehmen, ähnlich wie Australien das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen. Vor Desinformation, vor sexuellen Übergriffen, davor.
Ich meine, mit dem Rest, wenn Sie sagen, da gibt's dann, Sie sagen, da gibt's Portale, die agitieren, die berichten dann Dinge, die dann Kampagne sind und mit Journalismus nichts mehr zu tun haben. So haben Sie es gerade ausgedrückt. Dann würden die sagen, Entschuldigung, das ist Meinungsfreiheit. Ist auch von der Meinungsfreiheit gedeckt. An welchem Punkt greifen wir dann ein in so etwas Wichtiges und Wertvolles wie Meinungsfreiheit? Verstehe ja das Argument. Ja,
aber ich habe ja gesagt, es ist nicht nur Aufgabe von Politik, Demokratie zu schützen. Unsere Hauptaufgabe. Aber ich finde, alle zivilen Organisationen müssen auch sich zur Demokratie bekennen. Und ich glaube auch, dass es innerhalb der Medien auch mal eine Diskussion dafür rübergeben muss, welche Qualitätskriterien müssen Medien eigentlich auch erfüllen. Denn natürlich ist es so, wir haben ja bei uns zum Glück Pressefreiheit, Meinungsfreiheit in unserem Land. Aber wenn man eine solche Einflussnahme hat wie Medien, dann muss man eben auch bestimmte Qualitätskriterien auch einhalten.
Das ist das. Und deswegen habe ich es mal laufen lassen. Es war viel, was er gesagt hat und ist dann anschließend verdichtet worden.
Ja. Aber er hat ja am Anfang auch ganz klar gesagt, nicht die Politik, sondern zivile Organisationen,
beziehungsweise
die Medien selber,
genau,
müssen diskutieren.
Und jetzt kommt Kollege Julian Reichelt ins Spiel. Vom Portal News. Kannst du was zu News sagen? Frank Gotthardt hat das
finanziert, den Laden, und Julian Reichelt arbeitet daran, diese Demokratie zu zerstören, indem er jeden Tag aus jedem Pups versucht, eine gigantische Furzwolke zu machen. Und
das ist jetzt erstmal eine These von dir.
Ja.
Dann hören wir uns doch jetzt mal an, was Julian Reichelt, Sie haben es alle gehört eben, was Daniel Günther gesagt hat, was Julian Reichelt da offenbar gehört hat.
Günther wirbt dafür, dass Menschen in diesem Land nicht mehr ihre Meinung auf Social Media sagen dürfen. Das ist das Deutschland, das Daniel Günther will. Und Daniel Günther, das steckt da ja auch mit drin, hat ja einen Lösungsansatz für uns. Daniel Günther leitet daraus ab, dass man die Zivilgesellschaft, also die NGOs, weiter mit Steuergeld finanzieren soll, dass man den Schulterschluss mit dem linken NGO-Milieu wagen und jetzt vorantreiben sollte. Also CDU von 551 Fragen an den NGO-Komplex im Wahlkampf hinzu, wir müssen jetzt die Reihen mit dem linken, linksradikalen und teilweise militant linken NGO-Komplex mit der steuerfinanzierten Antifa schließen, um gegen die Feinde der Demokratie, womit er die freien, unbequemen, unliebsamen, furchtlosen, wir haben keine Angst, Daniel Günther, Medien meint, um gegen die dann gemeinsam vorzugehen. Ja, das ist nichts anderes als Stasi, SED, Sozialismusgedankengut. Das ist nichts anderes als eine Kriegserklärung, ja, an die freien Medien. Ich sag's noch einmal, Spiegelaffäre des 21. Jahrhunderts. Daniel Günther hat in politischer Verantwortung rein gar nichts zu suchen. Daniel Günther ist ein gefährlicher Mann.
Ja. Aber ich finde, das hat er sehr ruhig und sachlich hat er das gesagt.
Weißt du, was meine Vermutung ist? Ja. Dass die TÜV-Plakette auf der Stirn vom Reichelt nicht mehr aktuell ist. Ich glaube, die ist abgelaufen. Und er hat übrigens schon mal vor einiger Zeit so eine krasse Verzerrung gemacht, und das war mit Dunja Hayali bei dem Attentat auf Charlie Kirk, wo er angefangen hat zu sagen, was sie gedacht hat, wo er gesagt hat, sie hat sich darüber gefreut, dass er erschossen worden ist und so. Also
das, also er hat ja die Gedanken interpretiert von Dunja Hayali, ja. Das war, können Sie nachhören, bei uns war auch eine Sendung, die sehr schwer zu ertragen war.
Das also war, ja, Julian Reichelt, das, was er gerade erzählt, ist das beste Argument dafür, dass es innerhalb der Medien eine breite Diskussion darüber geben sollte, welche Standards man sich setzt.
Und die Standards, ja.
Und zwar nicht als Gesetz oder so, sondern als
Selbstkontrolle,
Diskussion.
Freiwillige, aber gibt ja dann den Pressekodex und es gibt ja den Rügen auch vom Presserat. Also es gibt ja da schon viele Maßnahmen. Das wurde dann ja auch direkt dann anschließend gesagt. Jetzt wenden wir uns noch mal ganz kurz News zu. Wer noch nie damit konfrontiert war, Sie sind ein glücklicher Mensch. Weil
übrigens, Reichelt nennt sich selber Stimme der Mehrheit.
Ja,
das ist, also da musst du schon echt viele Stimmen im Kopf haben.
Ja. Das ist schon eine sehr ordentliche Persönlichkeitsspaltung. Und die Qualitätsstandards von News drücken sich natürlich auch im Personal aus. Und ich werde ganz oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, morgens beim Bäcker gefragt von Menschen, was macht eigentlich Waldemar Hartmann? Das ist also eine...
Ja.
Doch wirklich, ich weiß nicht, also ganz ständig fragen mich die Leute, und ich kann es Ihnen sagen. Waldemar Hartmann, die Älteren werden sich erinnern, war also Ex-Sportmoderator, ist heute Speerspitze des politischen Kommentars auf News,
ja,
hockt da jeden Tag, ja, und zieht auch aus dieser Günther-Debatte seine Lehren.
Absolut, Waldi.
Und da sieht man, Waldemar Hartmann ist am Puls des politischen Dialogs.
Natürlich.
Was mir aufgefallen ist, denn wenn es nach dem Genossen Günther geht, bin ich ja ein rechter Influencer.
Hä? Mit Sicherheit.
Ja, na, ja, also natürlich, die Definition, ja, ja, von den. Und dann bin ich, wenn ich dem glauben darf,
ein
direktes Anschlagsziel.
Ja.
Also das ist, wenn das Weißbier schlecht
macht. Und weißt du, was das Lustige ist, Philipp? Rudi Völler hat schon vor Jahren Waldemar Hartmann die richtige Antwort gegeben.
Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also das ist für mich das Allerletzte. Muss ich ehrlich sagen, wirklich, ist besser.
Aber kannst du mir mal bitte ganz kurz erklären, wieso Waldi Hamann jetzt auf die Idee kommt, dass er ein direktes Anschlagsopfer ist, weil man weiß es nicht.
Vielleicht solltest du mal mit ihm reden.
Ja.
Wenn du nächste Woche wieder bei News sitzt.
Ich finde, wir brauchen halt schon also wenn jemand konkret Lügen erzählt, Dinge, die nicht stimmen, dann muss das öffentlich eingeordnet werden. Das kann man nicht, man kann nicht einfach, weil wir sehen ja, was in Amerika passiert. Wir erleben da ja genau, was passiert, wenn permanent Geschichten, also es war ja bei Rennie Good, die da im Auto erschossen worden ist, sind sie keine Stunde später rausgegangen und haben gesagt, das ist eine linke Terroristin, a deranged person, kranke Frau und so. Also die Art und Weise, wie Wahrheit oder wie Realität, Wahrheit ist ein großes Wort, wie Realität verzerrt wird, läuft ja in so einem atemberaubenden Tempo, dass wir natürlich in irgendeiner Form, wenn wir liberale Demokratien schützen wollen, natürlich Mittel brauchen, um das einzufangen und einzuordnen. Zumindest einzuordnen. Ist ja super, dass wir eine so große Meinungsfreiheit haben. Aber ich sage an der Stelle auch immer das Zitat von Josef Goebbels, was ich immer an der Stelle mal mit auf den Weg gebe. Der hat gesagt, wenn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns. Das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid.
Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie finde ich jetzt da den Übergang von Goebbels? Also Beatrix von Storch, die war bei... Beatrix von Storch war auch bei Lanz, nachdem Günther da war.
Ja.
Und Beatrix von Storch, dass man das auch mal gehört hat, die hat dann bei Lanz so losgelegt.
Hier saß bei Ihnen gerade Herr Günther, der frank und frei gesagt hat, so ein Magazin wie News, das muss man dann im Zweifelsfall auch verbieten.
Nee, das
sind die Spitzen der Exekutiven.
Nein,
bei uns.
Frau von Storch, muss Sie wirklich, haben Sie es gesehen?
Ich habe diesen Ausschnitt habe ich gesehen, nicht die ganze Sendung.
Wo haben Sie den Ausschnitt gesehen? Bei News oder den echten Ausschnitt?
Den Ausschnitt hier aus der Sendung.
Wo haben Sie ihn gesehen?
Auf einem Handygerät?
Wo? Auf welchem Portal?
Welche Quelle?
ZDF Mediathek oder News?
Das kann ich nicht genau sagen. Aber
das würde helfen.
Er hat mich gefordert, sondern er hat gesagt, im Zweifelsfall, wenn es ganz schlimm kommt, dann muss man sowas wie News regulieren, reglementieren oder verbieten.
Nein, ich habe das Gespräch geführt, hat er alles nicht gesagt.
Hat er alles nicht gesagt, interessant. Trotzdem gibt es diese Debatte.
Ja, genau. Sie hat es erkannt. Trotzdem, warum gibt es denn diese Debatte wohl, Beatrix? Ja.
Also, es ist natürlich ein weites Feld, das Thema Meinungsfreiheit,
ja.
Pressefreiheit,
ja.
Kunstfreiheit.
Ja.
Und mein persönliches Fazit ist, wir alle sollten immer wieder, auch gerade wir an die Demokratie glauben, wir Demokraten sollten immer wieder Gebrauch von unserer Meinungsfreiheit machen, sonst machen es andere.
Jetzt sind Sie nochmal gefordert. Wir machen zum Schluss unseres heutigen Abends, der mit einem Hohelied auf die Meinungsfreiheit endete, machen wir jetzt noch einen Song gemeinsam, beziehungsweise die KI wird gleich einen Song erstellen, aber mit Begriffen, die diesen Abend geprägt haben und die Sie uns jetzt quasi vorgeben. Das heißt, Sie können jetzt gerne mal Wörter, Begriffe, Sachen reinrufen. Und der Tobi gibt das dann ein. Wenn Sie irgendwas zu diesem Abend, was Ihnen einfällt.
Erbschaftssteuer.
Sehr
schön. Reichelt.
Das war kein kausaler Zusammenhang, meine Damen und Herren. Das waren zwei unterschiedliche Sachen. Ja?
Smagitsche.
Was war?
Smagitsche ist die liebevolle Bezeichnung für Margit Sponheimer. Wir hörten vorhin.
Du kennst dich im Karneval
die
auf Taylor eine
Swift
Art und
aus
Weise
Mainz,
aus, die ich befremdlich finde. Aber es mag, es wie heißt es?
Es magische.
Absolut.
Es magische schreibt er hier. Es magische. Jetzt vielleicht noch mal irgendwas, was zu Oberhausen passt, so was bisschen Abgefahrenes.
Pleite.
Na bitte. Nein, bitte. Oh, bitte.
Verschonungsbedarfsprüfung finde ich super.
Oh, da bin ich gespannt.
Und gibt es noch so einen typischen Oberhausener Spruch oder irgendwas? Logisch, Glück auf. Oh, das ist sehr schön.
Woanders ist auch scheiße.
Woanders ist auch scheiße, ist auch sehr schön. Super.
Biber. Und Biber natürlich.
Zensur? Frisur.
Frisur oder Zensur? Das ist ja nah beieinander.
Zum Beispiel die Frisur würde ich auch allen unter 16 verbieten.
Das ist doch wirklich... Es reicht, wir haben genug Begriffe. Ja. Also wir haben, Achtung, ich wiederhole, Erbschaftssteuer, Reichelt, Arschloch,
ja.
Esmagitsche,
ja.
Verschonungsbedarfsprüfung, ja. Gasometer, woanders ist auch scheiße,
ja.
Biber und Frisur.
Ja.
Und ich würde mal sagen, im Stile von einer Schlagerballade.
Ja, Schlagerballade finde ich super.
Ja, ich lasse das mal jetzt hier loslaufen.
Und jetzt läuft die KI los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören jetzt gleich zum Schluss dieses Lied. Wir bedanken uns bei Ihnen sehr, dass Sie heute Abend hier waren, dass Sie uns zugehört haben. Vor allen Dingen all die Menschen, die zum allerersten Mal quasi bei diesem Podcast waren und gar nicht wussten, dass es ein Podcast war oder ist. Ich hoffe, Sie hatten auch Freude und Spaß. Und wenn Sie jetzt nach Hause gehen, hören Sie sich alle restlichen 45, 46 Folgen an. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn all die Menschen, die heute Abend zum ersten Mal hier waren, treue Zuhörer unseres Podcastes werden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und schon ist die KI fertig.
Und ich bedanke mich vor allen Dingen auch bei meinem lieben Kollegen Tobi Mann, mit dem es immer eine große Freude ist, die Bühne zu teilen.
Komm, wir umarmen uns mal. Komm, wir umarmen uns. Philipp, hätte ich einen Friedensnobelpreis? Ich würde ihn dir überreichen. Ja.
So, und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt.
Ich auch. Also, es ist wirklich wahr. Es kann auch die totale Scheiße sein.
Dann machen wir es gleich nochmal.
Dann machen wir es nochmal. Aber das ist jetzt das, was die KI mir erstmal ausgegeben hat.
Ich stehe vorm Gasometer mit dir und deiner Frisur. Von Erbschaftssteuer und ewiger Liegestuhlkur. Du sagst, der Reichelt hat schon wieder nen Kommentar parat. Ich seh dich an und denk mir leise, was für ein Zirkusstaat. Es magische, magische mein Schatz und Liebe hält mehr als dein Steuerbescheid.
Das war Grundlos, Gute Laune live.
Vielen Dank, Oberhausen.
Das war die 46. Folge Grundlos, Gute Laune. Live aus dem Ebertbad in Oberhausen. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Glück auf und Freiheit für Justin Bieber.